Hey, und schön, dass du da bist, zusammen mit uns im schottischen Pub in den Highlands. Ja, diese Aufnahme habe ich tatsächlich an einem Kneipenabend aufgenommen. Also wenn man so will, ne, wenn man ganz streng ist, dann stehst du jetzt gerade zusammen mit uns an der Theke. Ach, und wenn ich diese Musik höre, das zieht mich so richtig zurück in dieses Gefühl nach Schottland. Wir sind an dem Abend so richtig klassisch um die Häuser gezogen. Also eigentlich sind wir von einem Pub in den nächsten gestolpert. Wir haben viel zu viel Whisky getrunken. Überall gab es Live-Musik. Es wurde getanzt, gesungen. Und mehr Schottland geht nicht. Wirklich nicht. Und ja, mit diesem Gefühl, ich hoffe, du fühlst es, du fühlst gerade Schottland, möchte ich dich jetzt erstmal begrüßen. Also, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schlendern und Reisen, deinem Podcast mit praktischen Tipps und Inspirationen rund um das Thema Reisen. Falls du heute zum ersten Mal zuhörst, mein Name ist Kira. Hallo, schön, dass du da bist. Ich erzähle hier eigentlich so jede Woche über meine Reiseerlebnisse, mal mit jemandem zusammen, mal alleine. Und heute geht's im Campervan in die schottischen Highlands. Let's go! Bevor es so richtig losgeht, müssen wir jetzt aber noch mal einmal kurz zurück in den Pub beziehungsweise in das kleine Städtchen Inverness. Inverness ist übrigens auch als Hauptstadt der schottischen Highlands bekannt und die liegt eben direkt an Loch Ness, also Schottlands bekanntestem See. Und das Lustige ist, immer wenn ich irgendjemandem erzählt habe, wir fahren morgen nach Inverness oder wir sind gerade in Inverness, dann kam jetzt nicht als Reaktion, ach Mensch, das liegt doch an Loch Ness. Nee, dann kam als Reaktion, habe ich ein paar Mal gehört, nicht dein Ernst, das ist doch der Ort, in dem auch Outlander gedreht wurde. Also diese Serie. Ich muss jetzt gestehen, ich habe die selber nicht gesehen, habe aber offensichtlich große Fans in meinem Freundeskreis und habe das jetzt auch mal recherchiert. Und ja, das ist die Stadt, in der eben auch ganz viele Szenen von Outlander gedreht wurden. Falls auch du ein Fan bist, ist das vielleicht eine spannende Info für dich. Und Inverness ist wirklich so die schottische Bilderbuchstadt. Also so eine Stadt wünscht man sich, wenn man nach Schottland kommt. Nicht zu groß, nicht zu klein, irgendwie gemütlich. Du hast in der Mitte dann nochmal diesen breiten Fluss, der da durchfließt. Du hast die Altstadt mit den Kneipen und Pubstraßen. Also ich würde sagen so 10 bis 15 Pubs findest du da. Hast also auch genügend Auswahl. Und das Schönste ist, Inverness ist bekannt für seine Live-Musik. Und ich kann es nur bestätigen, also in jedem Pub, in dem wir an dem Abend waren, wurde irgendeine Art von Live-Musik angeboten. Mal als Band, mal alleine, mal zu zweit, von Coverband zum Mitgrölen bis super traditionell mit Schottenrock und Dudelsack. Also es gibt einfach alles. Ich bin wirklich begeistert und würde euch diese kleine Stadt absolut ans Herz legen. Und ein Erlebnis an diesem Abend, das ist mir irgendwie besonders in Erinnerung geblieben. Also ihr könnt euch diesen ganz traditionellen, alten, Oldschool-Pub vorstellen, mit einer kleinen Bühne, alles aus Holz. Und da sitzen zwei junge Typen drauf. Ich würde vermuten 20 und 25 maximal, vielleicht waren sie auch jünger. Und die haben aber eben diese super alte, traditionelle Musik gemacht. Das, was ihr jetzt gerade hört, das ist zum Beispiel ein Song von ihnen. Und das war irgendwie so ein schöner Kontrast. Also man hat das irgendwie gar nicht zusammenbekommen. Diese Musik und diese beiden Typen, die auch irgendwie total fresh aussahen, irgendwie modern. Der eine hatte einen Kapuzenpulli an, Haare, die ihm irgendwie wild durchs Gesicht zottelten. Aber die haben eben super Musik gemacht. Naja, und die Stimmung im Pub war total entspannt. Also es war jetzt noch nicht so partymäßig. Die Leute saßen an den Tischen, haben gegessen, getrunken, sich unterhalten. Und auf einmal steht einer auf. Ein älterer Mann, ich würde schätzen so 75. Ganz traditionell gekleidet im Schottenrock, hatte noch so eine Baskenmütze auf, lange graue Haare, die er zum Zopf gebunden hat, geht vor die Bühne, stellt sich also vor alle Leute und fängt an zu tanzen. Und ich sag euch, sowas Wildes habe ich noch nicht gesehen. Er schlug sich hüpfend von hinten auf die Schuhsohlen, drehte sich um die eigene Achse, so wild, also seine Arme, seine Beine, alles flog durch die Luft. Also es war ganz offensichtlich irgendeine traditionelle schottische Tanzart von früher. Ja, das Publikum absolut begeistert. Tosender Applaus. Es wurde nach einer Zugabe verlangt, die er dann auch noch gab. Und dann der große Höhepunkt des Abends, muss man wirklich sagen. Die Musik stoppte. Einer der beiden Musiker ergriff das Mikro, guckte irgendwie schon sehr gerührt und sagte, ein großer Dank geht an meinen Vater, der heute Abend unbedingt für euch tanzen wollte. Wow, also wirklich richtiger Gänsehautmoment. Wir wussten ja alle nicht, dass das der Vater von dem einen war. Und irgendwie, ach keine Ahnung, das war so schön zu sehen, dass diese traditionelle Musik, die Tanzart irgendwie über die Generationen weitergetragen wird. Und beide Seiten so viel Spaß daran haben und das Publikum ja eben auch. Mega gut. Ich höre jetzt auch auf zu reden, wir machen weiter. Ich beichte euch jetzt einfach mal was. Ich glaube nämlich, ich habe eine schottische Todsünde begangen. Also falls jetzt Schotten und Schottinnen zuhören, die schlagen wahrscheinlich auch die Hände über dem Kopf zusammen. Aber ich habe in einem schottischen Pub einen Whisky Sour bestellt. Also diesen Longdrink, ne? Mit Whisky, Zitrone, Zucker, ich glaube Wasser ist auch noch mit drin. Ja, und das geht offensichtlich gar nicht. Also ich wurde noch nie so böse angeguckt. Es gilt wohl als absolute Verunreinigung des heiligen Getränks. Whisky ist ja wirklich so das Nationalgetränk Schottlands. Und ich habe den Whisky Sour natürlich nicht bekommen, musste den Whisky pur trinken, hatte dafür aber richtig viel Auswahl. Also wenn man in diesen Pubs ist, hast du teilweise wirklich 100, vielleicht 200 verschiedene Sorten Whisky hinter der Bar. Ja, und wenn man keine Ahnung hat, so wie ich, und dann erst recht nicht weiß, was man bestellen soll, dann bekommt man meistens von den Barkeepern immer noch so eine kleine Beratung. Wonach soll es denn schmecken? Eher was Stärkeres? Auf welche Aromen stehst du und so? Ja, und dann kommt man so ins Gespräch und darüber habe ich den Abend über wirklich einiges über Whisky gelernt. Unter anderem, dass man Whisky aufbrechen kann. Das ist der Fachbegriff dafür. Also letztlich ist es nichts anderes, als dass man ihn ganz minimal verdünnt. Wirklich so Microdosing-Verdünnung. Ich habe nochmal nachgelesen, es sind pro 4 cl Whisky ungefähr 3-4 Tropfen. Und wenn man in sehr schicken Läden ist, dann bekommt man auch wirklich eine Pipette dazu, ein bisschen Wasser und eine Pipette und dann kann man sich das da selber so reinträufeln. Naja, warum macht man das Ganze? Weil der Theorie nach dann die Aromastoffe besser rauskommen. Erst dann mit diesem Wasser kann man das Aroma wohl in seiner Gänze wahrnehmen auf der Zunge. Aber da gibt's auch wirklich zwei Lager. Ich habe mich ein bisschen eingelesen und die Fronten sind sehr verhärtet. Also die einen sagen, mach's auf jeden Fall, die anderen sagen, mach's auf keinen Fall. Falls ihr Ahnung von Whisky habt, schreibt mir gerne mal, wie ihr das macht. Würde mich interessieren. Ich bin ja jetzt auch so ein bisschen im Game. Ach ja, ist übrigens auch ein sehr beliebtes Mitbringsel. Also ich habe in diesen Souvenirläden häufiger gesehen, dass dann so kleine Mini-Fläschchen irgendwie mit, weiß ich nicht, 300 Milliliter Wasser oder so verkauft wurden, wo drauf stand, dieses Wasser kommt aus einer ganz speziellen Quelle, aus irgendeinem Loch, also Loch gleich See, ne, aus irgendeinem speziellen See, wurde abgefüllt und ist das klarste und beste Wasser zum Verdünnen bzw. Aufbrechen von Whisky. Ja, ja, ne, behaupten sie alle, aber ist irgendwie ein nettes Mitbringsel, original aus Schottland. So, und bevor wir das Pub-Thema dann auch endlich abschließen, keine Angst, habe ich noch eine Frage an euch. Wisst ihr, wo der Name Pub herkommt? Also Pub ist die Kurzform für Public House, übersetzt öffentliches Haus. Und das ist ein Konzept, was man sich bereits in der Antike überlegt hat. Also Großbritannien war ja unter römischer Besatzung. Und diese Besatzer haben damals in Großbritannien ein weitläufiges Straßennetz errichtet. Und an Knotenpunkten, also immer wenn sich zwei Straßen quasi gekreuzt haben, dann hat man an diesen Kreuzungen Gasthäuser, Public Houses, für Reisende eingerichtet. Ja, und das sind quasi so die Vorläufer der heutigen Pubs. Die Briten, die fanden das Konzept aber super und haben es nochmal wirklich aufs nächste Level gehoben, es komplett ausgebaut. Und ich finde irgendwie bei Wikipedia wurde das so schön beschrieben. Ich kriege das selber auch gar nicht besser hin, deswegen lese ich euch jetzt mal einen Abschnitt aus Wikipedia vor. Seinerzeit war es üblich, dass in den Dörfern einer der Bewohner das gesamte Dorf zu sich einlud, dort dann kochte und Getränke ausschenkte. Das heutige Interieur verweist immer noch auf das damalige Aussehen, also Holzmobiliar, Sofas und Teppiche, alles lud zum gemütlichen Beisammensein ein. Was sich im Vereinigten Königreich bis heute nicht verändert hat. Und jetzt kommt mein Lieblingsteil. Damit sich die Pubgesellschaften nicht durch hineinschauende Gaffer gestört fühlten, wurden dunkel gefärbte Fensterscheiben verbaut. Ja, clever, ne? Also, was man nicht sieht, ist ja quasi auch nicht passiert. Mit unserem Kneipenabend waren wir jetzt ja wirklich schon sehr tief in der Materie. Also so das Herzstück von Schottland haben wir uns quasi angeguckt. Jetzt würde ich gerne mal so ein bisschen rauszoomen. Also damit wir alle schottlandtechnisch auf den gleichen Stand kommen, habe ich so ein paar allgemeine Zahlen und Fakten zusammengetragen. Schottland ist Teil von Großbritannien, der nördlichste Teil. Und wenn man sich das Land mal so auf der Karte anguckt, ich habe das jetzt hier gerade mal auf Google Maps geöffnet, sieht man, Schottland ist echt zerklüftet. Also gerade im Westen gibt es zahlreiche Ausläufer, die dann so mitten ins Meer ragen. Schottland hat, aufgepasst, 790 Inseln, war mir auch nicht klar. 130 davon sind aber nur bewohnt. Und seit dem Brexit gehört Schottland nicht mehr zur EU, seit 2020. Die Währung ist das britische Pfund. Es gibt rund 5,5 Millionen Einwohner und Einwohnerinnen und die Hauptstadt ist Edinburgh. So, und jetzt kommt die Preisfrage. Wahrscheinlich ist euch das allen klar und ihr denkt, was soll an dieser Frage besonders sein? Naja, wer ist denn das Staatsoberhaupt von Schottland? König Charles. Ja, natürlich, er ist das Staatsoberhaupt von Großbritannien, da gehört Schottland zu. Aber irgendwie ist er in meinem Kopf so total mit England abgespeichert. Alles klar, haben wir jetzt auch geklärt, euch war das natürlich klar. Ich muss das irgendwie nochmal kurz auffrischen. Übrigens, so wie wir Bundesländer haben, hat Schottland 32 sogenannte Council Areas. Das sind Areas. Oh Gott, Englisch, ne? Schwierig. Das sind Verwaltungseinheiten, aber so im schottischen Volksmund unterteilt man Schottland vor allem in zwei große Bereiche, die Highlands und die Lowlands. Lowlands, das ist eher so der flache Süden, und Highlands, der raue und gebirgige Norden. Und in den Highlands, also in Schottlands rauem und sehr dünn besiedelten, wunderschönem Norden, da waren wir eben 2 Wochen lang mit dem Camper unterwegs. Ah, jetzt kommt mein Lieblingsteil. Ihr kennt es schon. Nein, ich mag es ja gar nicht, aber es ist so wichtig, euch zu bitten, mir eine Bewertung dazulassen, in Form von Sternen oder vom Daumen hoch. Je nach App ist das unterschiedlich möglich und es hilft mir einfach so sehr, es unterstützt mich so sehr bei der Entwicklung meines Podcasts, weil es eben auch anderen zeigt, dass es vielleicht Sinn macht, einfach mal reinzuhören. Also wenn du die Zeit hast, freue ich mich riesig, wenn du mir eine Bewertung dalassen könntest, falls es gerade nicht passt. Auch nicht schlimm, dann machen wir jetzt mit der Folge weiter. Puh, ich bin durch. Das Schöne und sehr Praktische an dieser Stelle ist, dass unsere Schottlandreise noch gar nicht so lange her ist. Also wir sind im September geflogen, Mitte September, nach Edinburgh, sind dann von da zur Mietwagenfirma gefahren und haben unseren Camper in Empfang genommen. Und wir hatten einen sehr netten Uber-Fahrer, der uns vom Flughafen zur Mietwagenfirma gebracht hat. Und ja, ihr kennt das auch, ne? Man hält ja dann immer irgendeinen Smalltalk. Und irgendwie haben wir dann über das Thema geredet, dass Linksverkehr für uns aus Deutschland ja irgendwie super verwirrend sein kann, weil man immer gar nicht so richtig weiß, auf welcher Seite muss ich denn jetzt fahren. Und gerade nach dem Abbiegen muss man sich erstmal völlig neu sortieren. Mist, muss ich jetzt nach links rüber oder rechts rüber? Und da hat er uns einen richtig guten Tipp gegeben, den ich jetzt an euch weitergeben möchte. Er hat gesagt, man muss sich eigentlich, egal in welchem Land man ist, ob es Linksverkehr oder Rechtsverkehr gibt, nur eine Sache merken. Der Fahrer bzw. die Fahrerin muss immer in der Mitte sein, der Mitte der Straße. Und wenn man selber merkt, dass man als Fahrer oder Fahrerin am Seitenrand ist, wenn man im Auto sitzt, dann macht man irgendwas falsch. Und das ist so hilfreich, also du checkst einfach wirklich innerhalb von Millisekunden, ob du gerade richtig fährst oder falsch. Und das hat sich so eingebrannt in diesen 2 Wochen. Also ich bin mir sicher, ich werde diesen Tipp mein Leben lang nicht mehr vergessen. Ich hoffe, euch hilft er genauso. Oh Gott, ganz wichtige Ergänzung, mir fällt gerade auf. Diese Regel funktioniert natürlich nur mit Wagen, die ihr vor Ort gemietet habt, ne? Mit eurem Wagen von zu Hause aus Deutschland geht das natürlich nicht. Da sitzt ihr dann auf der anderen Seite. Na gut, wir sind nun also an der Mietwagenfirma angekommen. Und ja, es kam mal wieder alles anders als geplant. Ich sage mal wieder, weil ich glaube, ich exakt die gleichen Worte schon bei der Island-Folge benutzt habe. Aber Mietwagenfirmen sind irgendwie nicht so unser Ding. Ich weiß auch nicht. Irgendwas läuft da immer anders als geplant. Jedenfalls, ursprünglich war der Plan, dass wir uns einen VW T6 Bulli leihen. Das ist dieser Bulli mit dem Aufstelldach. Toll zum Campen, wir lieben den. Und den hätten wir auch easy bekommen. Wir haben dann aber beim Buchvorgang online irgendwie gesehen, den VW Bulli gibt's auch noch eine Nummer größer, vorne exakt identisch, hinten raus dann eben nicht dieser Camper, sondern eine Art Kiste, in der man auch jederzeit aufrecht stehen kann, mit einem fest installierten Bett. Also alles eine Nummer größer, aber irgendwie immer noch sehr, ja, sehr schön. So sah es zumindest aus und wir dachten, wir probieren das jetzt einfach mal. Ich bin ganz ehrlich, ich hatte beim Buchen schon so ein leichtes Gefühl im Hintergrund, das kam aber noch nicht so richtig hoch, dass ich dachte, hoffentlich ist der uns nicht zu groß. Ne? Wir lieben ja auch so dieses simple Camping-Feeling. Ich hatte schon so ein bisschen Angst, dass das dadurch vielleicht flöten gehen könnte, aber naja, wir haben uns drauf eingelassen. Und dann kommen wir da also an und das Erste, was man uns voller Verzückung, voller Stolz mitteilt, man habe uns ein Upgrade gegeben. Und zwar sollte es ein noch größerer und noch komfortabler Wagen sein, mit einem extra breiten Bett, mit einer Duschkabine, mit einer großen Dusche, mit einer Küche, die sogar einen Backofen hat. Und dieser Backofen war genauso groß wie unser Backofen zu Hause. Also ich habe so einen Backofen noch nie in einem Camper gesehen. Alles an diesem Auto war einfach riesengroß, super luxuriös. Und ich bin ganz ehrlich, ich war im ersten Moment richtig geschockt. Ich dachte, was? Nein, das ist genau das, was ich nicht will. Gregor hat es irgendwie viel positiver aufgefasst, war auch immer noch der Meinung, das wäre ja immer noch ein Camper. Ich war der Meinung, das ist ein Wohnmobil, ein klassisches Wohnmobil. Wir sind uns bis jetzt nicht einig über diesem Thema. Okay, ich muss fairerweise sagen, einen Unterschied zum klassischen Wohnmobil gab es jetzt. Das war von außen noch irgendwie so bunt flott beklebt, irgendwie mit so einer Welle drauf und noch so ein paar Surfbrettern. Der sah schon in Ordnung aus von außen, jetzt nicht so nur weiß oder so, aber es war ein Wohnmobil. Nennen wir das Kind beim Namen. Und ich wünschte, ich könnte euch jetzt irgendwie so sagen. Und am Ende gab es ein Happy End. Ich habe ihn geliebt und möchte jetzt nur noch solche Wohnmobile mieten. Es lief anders. Also ich bin dann auch irgendwann gefahren, erst 5 Minuten Autobahn, danach, ich glaube, 3 Minuten Landstraße. Ich war völlig nass geschwitzt, völlig verzweifelt, bin links rangefahren und habe wirklich mit gebrochener Stimme zu Gregor gesagt, es tut mir so leid, aber ich kann dieses Auto hier nicht fahren. Es geht einfach nicht. Also die Kombination aus diesem überdurchschnittlich großen Auto und diesen überdurchschnittlich engen Straßen und dann noch Linksverkehr und dann noch irgendwie 100 Schafe dazwischen, die ja auch die ganze Zeit herumrennen. Ich habe es nicht hinbekommen. Und ich muss zu meiner Verteidigung jetzt einmal sagen, ich fahre ansonsten jedes Auto. Ich bin bei unseren Reisen immer alles gefahren. Wir wechseln uns ab. Es ist völlig selbstverständlich. Aber in diesem Fall bin ich wirklich an meine Grenzen gekommen. Also mein absoluter Schottland-Herzenstipp an euch beim Mietwagen: immer eine Nummer kleiner nehmen. Downgradet euch. Je nördlicher ihr kommt, desto enger und schmaler werden die Straßen und ihr habt da keinen Spaß. Hinzu kommt, dass ein Großteil der Straßen in den Highlands einspurig ist und nicht selten hat unser Wohnmobil sowohl links als auch rechts über die Fahrbahn geguckt. Ja, und dann hast du eine einspurige Straße, alle paar hundert Meter sogenannte Passing Zones. Das heißt, wenn dir mal ein Auto entgegenkommt, dann muss einer der beiden Wagen in dieser Passing Zone warten. Dann kann der andere vorbeifahren und dann kann man weiterfahren. Aber auch das, wenn dir dann auch nur so ein Wohnmobil entgegenkommt, das war teilweise Millimeterarbeit. Und ich glaube, der Satz, den ich auf dieser Reise am häufigsten wiederholt habe, war: Es ist unverantwortlich, dass schottische Mietwagenfirmen überhaupt so breite Autos vermieten. Das passt hier nicht hin. Ja, ihr merkt, es war nicht mein Auto. Gregor, du hast es wunderbar hinbekommen. Wenn du uns gerade zuhörst, möchte ich natürlich nicht den Eindruck erwecken, du hättest das nicht hinbekommen. Danke, dass du uns gefahren bist die ganze Reise über. Und euch soll es eigentlich auch nur sensibilisieren, ne? Nehmt lieber ein kleineres Auto, dann kommt ihr nämlich erst gar nicht in solche schwierigen Situationen. Also, jetzt machen wir mit dem schönen Teil der Reise weiter. Moment, stopp, eine Sache noch. Ich habe auf der Reise ja relativ viel gefilmt, auch häufig aus dem Auto raus. Und da hört man dann ja auch auf den Videos, wie das so klingt, ne? Mit einem großen Wohnmobil auf diesen super ruckeligen Straßen zu fahren. Es war wirklich zum Teil ohrenbetäubend. Wobei ich dazu sagen muss, das wäre in einem kleineren Camper jetzt nicht anders gewesen. Aber ich gebe euch mal einen kleinen Eindruck, welches Geräusch wir die ganze Zeit um die Ohren hatten. Gott, wie das klingt. Naja, also man lernt mit der Zeit ja auch so ein bisschen dazu, ne, und checkt dann irgendwie, welche Stellen besonders klappern im Auto. Also eine besondere Schwachstelle war wirklich dieser Backofen, beziehungsweise die Bleche und dieses Rost da drin. Das klapperte da vor sich hin bei jeder Unebenheit. Da haben wir dann irgendwann Handtücher reingestopft in den Backofen. Und naja, im Laufe der Reise wurde es auf jeden Fall immer leiser. Das tat dann auch ziemlich gut für die Ohren. Wie das so ganz klassisch für einen Campingtrip ist, fährt man als erstes ja immer erstmal zum Supermarkt. Und da würde ich euch jetzt auch mal gerne mitnehmen, weil da sind mir mal wieder so ein paar Besonderheiten aufgefallen. Mache ich ja gerne in den Folgen, ne, so ein bisschen erzählen, wie sieht es denn im Supermarkt aus. Und ich habe ja auch schon mal eine Folge zu Schottland gemacht und auch, glaube ich, erzählt, dass mich total beeindruckt hat, dass die da Tiefkühlpizzen ohne Verpackung verkaufen. Also die sind dann nur so einmal eingeschweißt, haben aber eben nicht diese massive Pappverpackung und das spart natürlich viel Papier und Müll. Und das Produkt, was mir auf dieser Reise besonders in Erinnerung geblieben ist, ist die halbe Gurke, die man kaufen kann. Ohne Witz, da ist wirklich einfach eine Gurke zack in der Mitte geteilt worden, ein bisschen irgendwie Folie drum gemacht und die kann man dann so kaufen. Okay, why not? Ansonsten ist mir aufgefallen, dass es extrem viele und vor allem sehr vielfältige Fertiggerichte gibt. Also so richtig vorgekochtes Essen quasi und dann so eingeschweißt und dann muss man das zu Hause nur noch warm machen. Und ich sage dazu, die waren so gut fotografiert, also es sah irgendwie so ansprechend aus zum Teil, dass wir sie auch ein paar Mal gekauft haben. Und ich meine, wir hatten nun mal einen eigenen Backofen dabei. Es wäre ja schade gewesen, den jetzt nicht auch mal auszunutzen. Nee, und die waren okay. Also wir waren wirklich positiv überrascht. Ansonsten, was war denn noch? Ah ja, Supermärkte haben häufig eine sehr persönliche Note in irgendeiner Art. Wir haben es ein paar Mal erlebt, dass es den hauseigenen Hund oder die hauseigene Supermarktkatze gab. Gerade beim Hund, das war ein bisschen grenzwertig, dieses Tier war riesig. Ich glaube, es war der liebste Hund der Welt, aber halt ein sehr großer Hund, der mitten im Eingangsbereich lag. Also man musste quasi drüber steigen, um in den Supermarkt zu kommen. Ich weiß jetzt nicht, wenn man Hundeangst hat, dann ja, war es vielleicht nicht der richtige Supermarkt für einen. Egal, was gab es noch? Ein Bücherregal zum Büchertauschen, mitten im Supermarkt. Das fand ich richtig schön, da kannst du dann einfach irgendwie dein ausgelesenes Buch mitbringen, da reinstellen und dir ein anderes nehmen. Und wenn ich euch jetzt nur ein einziges Produkt empfehlen dürfte, was ihr unbedingt aus dem Supermarkt mitnehmen müsst, weil es so lecker ist, dann wäre das Scottish Tablet. Das kann man sich vorstellen wie Karamell, also es sind auch so kleine Würfel. Die haben aber eine andere Konsistenz, also die sind so ein bisschen mehliger, was super ist, weil es dadurch auch nicht so sehr am Zahn klebt. Und die sind wirklich verboten gut. Boah, sind die lecker. Ich glaube, ich habe 10 Packungen oder so mitgebracht, auch als Mitbringsel. Und manchmal gibt es die auch in Bäckereien, dann sind die selber gemacht. Abgefüllt in so kleine Tütchen und die sind noch mal besser. Also kauft die selbstgemachten und wenn ihr die nicht findet, kauft die aus dem Supermarkt. Die sind einfach lecker. So, und der letzte Punkt, den ich mir jetzt hier notiert habe, der hat eigentlich gar nichts mit dem Supermarkt an sich zu tun. Aber ein Supermarkt ist ja auch irgendwie ein Ort der Begegnung, eine Begegnungsstätte unter Menschen und wir haben eben viele Menschen gesehen, die blau und grün gefärbte Haare hatten. Also wirklich auffällig viele. Das muss gerade irgendwie der Trend in Großbritannien oder in Schottland sein. Wir hätten eigentlich mal mitzählen müssen. Wir wären bestimmt auf 50 gekommen. In 2 Wochen finde ich das schon auffällig. Und die zweite Sache, die uns jetzt auffällt, die in Schottland aber ganz selbstverständlich ist, sind Männer in Schottenröcken. Und die sehen auch alle so unterschiedlich aus. Also du kannst das ja auch so richtig stylen. Ne? Also teilweise haben wir sehr stylische Männer in Schottenröcken gesehen. Ja, ich finde, es sieht richtig toll aus. Und ich finde es sehr schade, dass es in Deutschland so gar kein Ding ist. Aber das kann ja noch kommen. Ich werde mich persönlich dafür einsetzen. Als nächstes steht hier auf meinem Zettel Landschaft der Highlands und ich schreibe mir immer so ein paar Wörter auf, ein paar Stichpunkte und habe jetzt hier aufgeschrieben, rau, schroff, wetterbeständig. Und ich finde, das trifft's. Also wenn ich diese Landschaften sehe, habe ich immer so das Gefühl, der machst du nichts vor. Die hat alles schon gesehen, alles schon erlebt, vor allem an schlechtem Wetter, hat das aber auch überstanden und dadurch irgendwie so einen ganz eigenen, widerstandsfähigen Charakter. So was Ehrliches irgendwie, so eine ehrliche, gute, robuste Landschaft. Ich hoffe, ihr wisst jetzt irgendwie, wie ich das meine. Jedenfalls ist es insgesamt sehr hügelig, also teilweise auch richtig gebirgig. Es gibt ganz bekannte Panoramastraßen. Mir fällt jetzt hier die eine sofort ein. Das ist wahrscheinlich auch die bekannteste Panoramaroute. Die startet in dem kleinen Ort Bridge of Orkey und geht bis Fort William. Und das ist wirklich wunderschön. Also wir waren ja jetzt schon so ein bisschen nach der Saison. Da war es auch noch relativ voll. Also das ist auch schon eine sehr vielbefahrene Straße, weil viele die wirklich gezielt ansteuern. Die ist aber auch nicht lang und da kommt man sogar fast auf allen Routen auch immer irgendwie mal durch. Also solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Bei uns war, glaube ich, es hat genieselt, das Wetter war nicht sonderlich gut und es war halt trotzdem super voll. Und auch schön, also es hat ja dann auch irgendwie sowas Mystisches. Ja, und wenn es eben nicht gebirgig ist, dann ist es zum Großteil zumindest sehr hügelig. Und du hast an vielen Stellen eben auch kaum Bäume und kannst dadurch relativ weit gucken. Und was mir noch aufgefallen ist, vor allem jetzt so im Unterschied zu Deutschland zum Beispiel, es gibt kaum Landwirtschaft im Norden. Also wirklich kaum Felder, die bewirtschaftet werden. Das wird an diesem Boden liegen, ne? Der sehr steinig, sehr felsig ist und hügelig und dadurch eben auch nicht so gut geeignet. Aber das ist ganz interessant. Wenn man in Edinburgh startet, dann sind da relativ viele Felder. Ich habe da irgendwie mal so drauf geachtet und das wird so peu à peu, je nördlicher man kommt, weniger. Und ganz im Norden habe ich, glaube ich, teilweise gar keine Felder mehr gesehen. Ja. Aber klar, ne, wenn der Norden nicht so geeignet ist, dann muss sich das ja irgendwie auch auf den Süden des Landes konzentrieren. Ist jetzt nur so am Rande mal. Aber je weniger Landwirtschaft, desto mehr Natur, natürliche Fläche. Und gerade zum Reisen ist das natürlich schön, ne? Weil man dann das Land so viel ursprünglicher erlebt, als wenn es von den Menschen bearbeitet wurde. Ja, und von den Farben ist es immer so eine Mischung aus so saftig, strahlend grünen Wiesen. Dann hast du aber auch wieder mal nur so Gräserlandschaften, die sich vor allem jetzt Mitte September auch schon sehr schön verfärbten. immer wieder guckt aus diesen Gräsern auch mal Stein und Fels raus, was dann so ein bisschen mit Flechten bewachsen ist. Und ich muss sagen, wir waren ja jetzt Mitte September da, das habe ich jetzt, glaube ich, auch schon 10-mal erwähnt. Und da wurde es langsam so ein bisschen Herbst. Und ich finde, der Herbst steht den schottischen Highlands sehr, sehr gut. Ja, das kann ich sagen. Du hast ja auch häufig dieses alte Gemäuer, dann hast du dann noch ein altes Castle in so einer leicht herbstlichen Landschaft. Toll. Wunderbare Jahreszeit und auch eben nicht mehr so voll. Ah ja, und weil ich es gerade schon angesprochen habe, Häuser und Bauweise. Es gibt extrem wenig Häuser im Norden. Also uns ist echt aufgefallen, so richtige Siedlungen sind echt eher selten. Du hast dann vielleicht mal 2, 3 Häuser zusammenstehen, aber die meisten Häuser stehen tatsächlich sehr vereinzelt und wir haben auch ein paar Mal drüber philosophiert, wie muss das sein, da zu wohnen, so komplett ohne Nachbarschaft. Sie werden sich irgendwie arrangieren und es gibt natürlich auch kleine Orte, aber eben viele Menschen leben auch vereinzelt. Und an der Bauweise erkennst du auch sofort, dass du in Schottland bist. Also könntest du mir einfach zeigen, dieses Haus, ich würde sagen, zack, das steht in Schottland. Es ist so eine ganz urige und robuste Bauweise. Häufig aus groben Steinen gemauert. Und wir haben ein bisschen recherchiert und das sind eben auch Steine, die unmittelbar in dieser Umgebung gefunden wurden. Deswegen wirken diese Häuser eben auch gar nicht wie Fremdkörper, sondern als würden die da eben hingehören, weil sie aus Materialien bestehen, die da gefunden wurden. Ah ja, in einigen Regionen ist es dann noch üblich, diese Steinhäuser mit weißer Kalkfarbe anzumalen. Sieht auch so schön aus, also gerade irgendwie als Fotomotiv dieses einzelne, kleine, strahlende, urige Haus in der Landschaft. Und was uns aufgefallen ist, und da hätte ich zu gerne mal reingeschaut, viele Leute sanieren dann diese alten Häuser auch mit modernen Elementen. Also dann hast du teilweise irgendwie dieses 100 Jahre alte Steinhaus und daneben ist dann so ein ganz moderner Glaskasten gebaut oder so. Also es sieht richtig toll aus, es ist sehr, sehr stylisch und ja, schön auch dann das alte eben nicht platt zu machen, sondern zu erhalten. Aber trotzdem natürlich dem Bedürfnis nachzukommen, ein bisschen mehr Licht zu haben im Alltag, weil diese Steinhäuser häufig eben auch sehr, sehr kleine Fenster haben. So, und an einer Sache kommt ihr nicht vorbei, wenn ihr in Schottland seid. Was heißt eine Sache? Oh Gott, ein Lebewesen. Das Schaf. Leute, es sind überall Schafe. Die sind nicht eingezäunt, die rennen einfach so rum, auch auf und über die Straße. Und was uns aufgefallen ist, die sind alle angesprayt. Also mit roter, brauner, gelber Farbe, mal sind irgendwie Symbole drauf gesprüht, mal sind es Buchstaben. Und ich habe mir da echt die wildesten Theorien ausgedacht, warum man das macht. Ich dachte, vielleicht markiert man die, die dieses Jahr noch verkauft, geschlachtet, geschoren werden sollen, dass man die irgendwie einfach ja kennzeichnet. Nee, es ist viel simpler. Dadurch, dass sie nicht eingezäunt sind, müssen die Betriebe ihre Tiere einfach wiederfinden. Und die Herden vermischen sich eben auch gerne mal und dann weiß man direkt, wem sie gehören. Falls jemand gerade zuhört, der Ahnung von Schafen hat, wieso macht man das mit Farbe? Also kann man das Fell danach noch benutzen? Kann man das, riecht man das wieder raus? Ich habe viele Fragen. Bitte melde dich. Naja, grundsätzlich ist diese ganze Schafsthematik aber schon so Freud und Leid in einem. Also klar, freut man sich total, die Tiere zu sehen. Und das macht die Landschaft ja auch noch mal ein bisschen aufregender. Aber wir haben auch das ein oder andere Mal geflucht. Also die hüpfen auch in den unmöglichsten Momenten einfach auf die Straße. Wir haben des Öfteren mal eine Vollbremsung hingelegt. Aber du, da müssen wir aufpassen. Es ist jetzt nicht das Ding von den Schafen, aber man möchte natürlich auch keins überfahren. Euch will ich einfach nur nochmal sagen, habt die Augen doppelt auf. Denkt immer dran, dass hinter jeder Kurve, hinter jedem Busch überall ein kleines Schaf lauern kann. Ja, und irgendwann gewöhnt man sich auch dran. Als nächstes müssen wir über eine Sache sprechen, die ist im ersten Moment super gewöhnungsbedürftig. Und ich verrate mal noch nichts, außer so viel, es geht um das Wasser in den schottischen Highlands. Und ich habe euch vor Ort mal eine kleine Tonaufnahme gemacht. Wir hören mal rein. So, wir befüllen hier gerade das Auto mit neuem Frischwasser und haben das alte Grauwasser abgelassen. Das ist ganz lustig, weil wir haben schon tatsächlich ein paar Wasserstationen ausgespart, weil wir gesehen haben, dass das Wasser aus dem Hahn braun war und haben aber jetzt mittlerweile festgestellt, dass das Wasser fast überall aus den Hähnen braun ist. Woran das liegt, recherchiere ich nochmal, aber wir haben uns damit abgefunden. Also wir werden mit braunem Wasser duschen, mit braunem Wasser abwaschen. Naja, ist hoffentlich nur Erde oder so. Ja, und wenn du dann einmal drauf achtest, fällt dir dieser Farbton natürlich überall auf. Also es kommt nicht nur aus den Leitungen. Die Flüsse haben häufig diesen Farbton, sowas leicht gelbliches bis hin zum bräunlichen. Loch Ness war komplett rötlich. Also es war wirklich das am stärksten verfärbte Gewässer, was wir auf diesem Trip gesehen haben. Wir waren drin baden, aber es ist erstmal eine kleine Überwindung, in so einen roten Teich da zu steigen. Ich habe mir da online jetzt mal ein paar Artikel zu durchgelesen und durchweg heißt es, das ist überhaupt nicht schlimm. Also man spricht da auch von torfigem Wasser und diese Verfärbung kommt eben dann vor, wenn es in den Regionen Moore oder Torfgebiete gibt. Und da lösen sich dann eben Stoffe raus und dieser Farbton geht ins Wasser. Kannst du völlig unbedenklich drin baden, kannst du auch mit duschen. Trinken würde ich es jetzt persönlich nicht, wobei hier auch einige geschrieben haben, dass man das gut machen kann. Ja. Musst du selber entscheiden. Aber Duschen und Körperhygiene ist in Schottland auch mit diesem Wasser möglich. Und das ist ja gerade bei einem Campingtrip schon mal sehr beruhigend, oder? Als Vorbereitung für diese Folge habe ich auf Instagram eine kleine Umfrage gestartet und wollte von euch wissen, welche Aspekte euch an Schottland besonders interessieren. So, und jetzt wird spannend. Die beiden Fragen, die wirklich mit Abstand am häufigsten gestellt wurden, waren: Wie sieht's mit dem Wildcampen aus? Ist das möglich? Und wie ist überhaupt die Campingplatzsituation so im Allgemeinen? Also, lasst uns eine Runde übers Campen sprechen, denn genau diese Fragen hatten wir ja vorab auch. Und als erstes habe ich auf der Homepage von unserem Camperverleih geguckt, die heißen Roadsurfer und die schreiben immer so zu jedem Land irgendwie, wie die Campingsituation ist. Und ich zitiere mal kurz: Seit 2003 ist das Wildcampen in Schottland offiziell ganz legal. Und zwar auf jedem Gelände, das nicht eingezäunt ist. Hier gilt nämlich, wie auch in Schweden, das Jedermannsrecht. Allerdings bezieht sich dieses Recht nicht automatisch auf motorisierte Fahrzeuge, sondern nur auf Zelte und ähnliches. Alles klar, ist ganz ähnlich wie in Schweden. Und aus Schweden wussten wir jetzt nun mal schon, da werden eben auch Camper geduldet. Also da kannst du ganz entspannt und richtig toll wildcampen. Und dann hatte ich online gelesen, dass das in Schottland wohl auch ähnlich geduldet wird. Und ja, wir haben uns dann wirklich auf einen ganz tollen Wildcampingurlaub gefreut. Und ich nehme es schon mal vorab und ihr hört es ja auch schon so ein bisschen an meiner Stimme. Nee, so unkompliziert wie in Skandinavien ist das in Schottland nicht. Ihr könnt das machen, ihr findet auch Plätze, aber ihr müsst da wirklich abends Zeit zum Suchen mit einplanen. Es ist nämlich wirklich etwas komplizierter, wenn man jetzt auch ein bisschen Anspruch an diesen Platz hat. Und das Problem, was wir eben vor allem gesehen haben, ist, diese Landschaft im Norden Schottlands, die ist einfach nicht zugänglich. Not accessible, wie der Brite sagen würde. Also du hast eben häufig diese eine super enge Straße, von der du nicht runterkommst. Weil es so gut wie keine Seitenstraßen, keine Feldwege gibt. Und man hat manchmal sogar so ein kleines bisschen das Gefühl, man ist auf dieser Straße wie gefangen. Du kommst da nicht weg. Und Wildcampen lebt ja eben von Seitenwegen, kleineren Straßen, die nochmal irgendwo abführen, Wiesen, auf die man fahren kann. Und die gibt's da oft eben nicht. Und es war teilweise wirklich frustig. Also du hast dann das perfekte Wetter, du hast eine super schöne Landschaft. Du würdest dich so gerne vielleicht auch schon etwas früher am Tag irgendwo niederlassen. Aber es ist einfach nicht möglich. Und wir haben wirklich Stunden damit teilweise verbracht, einen Stellplatz zu suchen. Und ja, ein paar Mal hatten wir auch wirklich Glück. Da haben wir dann diese eine Seitenstraße gefunden, an der dann irgendwie ein toller Platz war. Aber oft eben auch nicht. Also zum Großteil haben wir wirklich abends, nachts direkt an der Straße gestanden in einer kleinen Parkbucht. Das ist wirklich so die häufigste Wildcampingmöglichkeit, die euch da geboten wird. Und das ist auch okay, weil diese Straßen im Norden auch nicht viel befahren sind. Und dann kommen da vielleicht, ja, den ganzen Abend verteilt über nochmal drei Autos vorbei. Und das stört dann auch nicht weiter. Aber es ist halt nicht so dieses wunderschöne Naturcamping-Erlebnis, also weil man eben meistens an der Straße steht. Dass ihr das einfach schon mal gehört habt und man unterhält sich auf so einem Trip ja auch mit anderen Campern und die haben uns zum Teil gesagt, nö, wir haben alles vorab vorgebucht, wir kennen das aus Schottland schon, wir haben uns da eine Route überlegt, haben geguckt, wo sind Campingplätze, haben die wirklich 3 Wochen im Vorhinein schon reserviert, weil die häufig dann eben auch abends voll sind, weil es auch nicht so viele Campingplätze gibt. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit und wahrscheinlich auch die etwas entspanntere Möglichkeit in Schottland. Wir lieben es ja irgendwie auch immer sehr spontan, dann nochmal die Route zu wechseln. Das ist dann natürlich so nicht möglich. Aber ich glaube, ein zweites Mal würde ich auch mehr mit Campingplätzen arbeiten, bin ich ganz ehrlich. Vielleicht so ein Mittelweg. Und wir haben dann auch manchmal gelacht, weil wir wirklich dann auch Stellplätze nachts genommen haben, die auf anderen Reisen, zum Beispiel durch Schweden, im Traum wären wir nicht darauf gekommen, uns nachts da hinzustellen. Aber wenn du dann irgendwann einfach keine andere Wahl mehr hast und es immer später wird und du vielleicht auch noch schön kochen möchtest oder so, dann sagst du ja, komm, Augen zu und hier pennen. Und irgendwie war es dann auch trotzdem schön, aber eben anders. Na gut, die Stellplatzsuche lassen wir jetzt mal hinter uns. Wir haben jetzt einen schönen Platz gefunden. Ich muss sagen, die eine Sache, die ich wirklich mit Camping und Schottland in Verbindung bringe, sind Tiere. Tierischer Besuch am Auto. Ich habe euch mal 2 Nachrichten aufgenommen vor Ort. Wir hören mal in die erste rein. Wir wollten uns eigentlich gerade schöne Musik anmachen zum Abendessen. Ich glaube, darauf verzichten wir. Wir haben bereits ein Konzert vor unserem Bus. Ja, dem habe ich nichts weiter hinzuzufügen. Und die zweite Tonaufnahme, die habe ich quasi am Morgen danach aufgenommen, die kommt jetzt. Guten Morgen. Das ist echt ein verrückter Campingspot. Also wir sind ja angekommen, da waren hier Kühe. Gestern Abend ist hier eine kleine Rehherde vorbeigekommen und jetzt stehen wir in Schafen. Ja, lustig. Und das sind einige.
Und die Tiere sind da auch wirklich relativ zahm. Also die kannst du jetzt nicht streicheln oder so, aber die kommen einfach zu dir, stellen sich dahin und grasen, als wärst du gar nicht da. Also man merkt zumindest, dass sie irgendwie an Menschen gewöhnt sind. Naja, und neben den niedlichen gibt es auch noch sehr nervige Tiere in Schottland. Sie nennen sich Midges. Schon mal gehört? Ich vorab noch nie gehört. Das sind extrem kleine Mücken. Ich habe jetzt hier gelesen, die sind gerade mal 2 Millimeter groß. Die sieht man auch kaum, die kommen aber in rauen Mengen. Und dadurch, dass es in Schottland eben so viel regnet, gedeihen die da auch so richtig gut. Also die kommen dann abends raus und die stechen dich auch nicht, die beißen. Die haben nämlich kleine Unterkiefer und damit ritzen die deine Haut auf und saugen dir das Blut raus. Und das merkst du halt auch in dem Moment nicht. Das merkst du aber dann, wenn du in den Spiegel guckst und siehst, dass du auf einmal einen komplett rot gepunkteten Hals hast. Hinter den Ohren auch sehr gern gewählt. Also wir haben uns dann echt angewöhnt, immer abends ein Halstuch anzuziehen, eine Mütze, eine Kappe über die Ohren, um die zu schützen. Und dann ging es auch irgendwie, aber die sind echt nervig. Als nächstes möchte ich einmal über Gregors und meine Campingtradition sprechen. Das versuchen wir wirklich in jedem Campingurlaub konsequent jeden Tag einmal zu machen. Wenn du gerne campst, hast du es mit Sicherheit auch schon ein paar Mal gemacht oder machst es auch regelmäßig. Und bevor ich sage, was es ist, hören wir einmal rein, wie es klingt, wenn man das macht. Oh je, da wird geschnaubt und schwer geatmet. Ihr habt's gehört, wir sind in einen See, in diesem Fall in einen See gesprungen, aber wir machen das eben auch mit dem Meer, wir machen das auch in Flüssen und auch bei jeder Temperatur, ob es draußen regnet oder nicht, egal wie kalt es ist, wir würden es auch im Winter machen. Wir lieben das einfach, diesen Cold Plunge, wie man sagt, zu nehmen. Das ist so ein geniales Gefühl und wenn du das morgens als erstes machst, bist du einfach den ganzen Tag über so richtig erfrischt und wach und da und in dem Moment ist es natürlich die größte Überwindung der Welt, aber danach eben auch das schönste Gefühl der Welt. Und klar, das ist jetzt erstmal subjektiv. Ich kann aber auch ein bisschen mit Theorie auf diesem Gebiet glänzen. Ich habe nämlich dieses Jahr in Thailand einen Workshop zu diesem Thema gemacht. Da ging es darum, welche Vorteile hat es für unseren Körper, wenn wir in eiskaltes Wasser springen. Also du musst dir vorstellen, dieser Sprung ins kalte Wasser ist evolutionär gesehen eine absolute Vollkatastrophe. Es ist wirklich so die allerstressigste Situation für deinen Körper, die es überhaupt geben kann. Eiskaltes Wasser, in dem man erfrieren kann, ertrinken kann. Also dein Körper wird alle Kräfte, die er hat, mobilisieren, um aus dieser Situation wieder rauszukommen. Also kurz gesagt, du wirst einmal vollgepumpt mit Adrenalin. Und das hat zur Folge, dass du einfach den ganzen Tag über viel, viel stressresistenter sein wirst. Weil das Schlimmste, was man erleben kann, hast du schon hinter dir, das hast du überstanden. Und jede andere Stresssituation, in der jetzt im Alltag auch Adrenalin ausgestoßen wird, du wirst angehupt und findest es ungerechtfertigt, du streitest dich mit jemandem, ein Hund bellt dich an, was weiß ich, das empfindest du plötzlich als viel, viel weniger schlimm. Weil im Vergleich zu diesem Schock am Morgen ist es ja auch viel weniger schlimm. Und du bist einfach relaxter und lässt dich nicht mehr so schnell aus der Ruhe bringen. Und ich muss sagen, an Tagen, an denen ich diesen Cold Plunge genommen habe, fühle ich das auch. Da fühle ich mich irgendwie belastbarer und stressresistenter. Und mit dieser Erklärung leuchtet es mir auch absolut ein. Also meine absolute Empfehlung für euch, häufiger mal ins kalte Wasser springen. Nicht nur beim Campen, auch im Alltag. Da ist es natürlich jetzt nicht so easy umsetzbar. Vielleicht die eiskalte Dusche am Morgen, die wäre möglich. Genau. So viel dazu. Und bevor ich das Thema Campen jetzt abschließe, habe ich noch einen Tipp bzw. eine Sache, auf die ihr mal achten könnt, wenn ihr in Schottland mit dem Camper unterwegs seid. Da gibt es am Straßenrand immer mal wieder so kleine, die nennen sich Laundrette Revolution. Das sind so kleine Wäschestationen. Also das ist so eine fest installierte Einheit, die besteht aus 2 Waschmaschinen und einem Trockner. Das ist nicht überdacht oder so, das steht wirklich einfach am Straßenrand. Da kannst du 24/7 hin deine Wäsche machen und das ist einfach super praktisch. Also du brauchst nicht mal Waschmittel, das ist alles irgendwie in dieser Maschine drin. Du musst da irgendwie ein paar Euro reinwerfen, beziehungsweise Fund was einstellen und dann macht ihr das automatisch. Und das ist natürlich gerade beim Campen total entspannend, weil du dich einfach dann so lange im Camper aufhalten kannst, spielst eine Runde Karten, kochst was und fährst danach mit frischer Wäsche weiter. Ja, fanden wir super, haben wir auch genauso gemacht. Das, was du hier gerade hörst, ist ein Original-Dudelsackspieler in Edinburgh. Und für mich jetzt die perfekte Überleitung, denn wir haben auch ein paar Mal in der Stadt, mitten in der Stadt gecampt. Also vielleicht macht ihr das regelmäßig, aber für uns war das total neu. Wir haben dann in der App Park4Night geguckt, wo sind Parkplätze, auf denen man eben auch über Nacht stehen darf. Und da gab es so in den größeren Städten, Glasgow zum Beispiel oder Inverness, so 2-3 unterschiedliche. Die lagen aber fast alle sehr zentral. Und da haben wir uns dann eben einen Spot gebucht. Und das waren dann abends, wenn man nach Hause kam, echt nur so 5 Minuten Fußweg. Und man hatte wie sein eigenes kleines Tiny House in der Stadt. Also irgendwie total komfortabel und eine schöne Alternative zum Hotelzimmer oder Airbnb oder so. Und wir haben auch schon so spaßeshalber gesagt, eigentlich müsste man das beim nächsten Städtetrip mal durchrechnen. Ist das nicht vielleicht sogar viel günstiger, sich einfach einen Camper zu mieten für das Wochenende, mitten in die Stadt zu fahren, mitten in die Mitte, dort zu parken, dort zu übernachten und dann das Ding wieder abzugeben? Ja, vielleicht auch nicht, aber irgendwie drüber nachzudenken war ganz lustig. Ja, und das war schön. Und falls ihr jetzt natürlich kein Wohnmobil habt, wir hatten dieses Wohnmobil mit Badezimmer, würde ich darauf achten, dass vielleicht ein Starbucks oder irgendwie ein Bäcker oder so in der Nähe ist, dass man da morgens irgendwie einmal auf Toilette kann, einmal Zähne putzen, kriegst du direkt schon deinen Kaffee. Ja, aber ansonsten fährt man halt ein kleines Stück. Und theoretisch könnte ich zu den Städten jetzt auch nochmal eine eigene Folge machen. Ich würde es hier zumindest aber gerne ganz kurz aufgreifen, weil ich die Städte Edinburgh und Glasgow so unterschiedlich fand und euch zumindest einmal ganz kurz sagen möchte, was mein Eindruck war. Also Glasgow habe ich als sehr modern, sehr international wahrgenommen. Das merkst du ja alleine schon an der Auswahl der Restaurants. Also es gab so viele japanische Restaurants, allgemein irgendwie viele asiatische Restaurants haben wir gesehen. Natürlich auch die klassischen Pubs, aber amerikanische Burgerläden und so. Also irgendwie hatte es was sehr Internationales. Wir waren an einem Montag da. Da war in der ganzen Stadt wirklich, wir wurden so oft angesprochen, ob wir mitmachen möchten, Pub-Quizze, wo die Leute dann da wirklich mit ihrem Drink im Pub sitzen und an so einem öffentlichen Quiz teilnehmen und am Ende so die Zettel austauschen und man guckt, was hat der andere richtig und falsch. Total lustig, deswegen würde ich euch Glasgow auch tatsächlich an einem Montag empfehlen, weil das war echt eine tolle Stimmung. Wir haben uns dann auch so dazugesetzt und so ein bisschen mitgeraten. Edinburgh hingegen hat für mich eine ganz andere Stimmung, also viel älter, viel historischer. Man hat das Gefühl, da liegt sowas Altes, Schweres in der Luft, was man ja irgendwie auch sucht, wenn man nach Schottland kommt, ne? Dieses Geschichtliche. Ich fand es relativ touristisch, also die Dichte an Souvenirshops ist da schon relativ hoch. Nichtsdestotrotz schön. Also ich habe mich da auch sehr wohl gefühlt. Vor allem was Schönes, du hast in der ganzen Stadt so dieses Harry Potter Thema. Also wenn ihr Harry Potter Fans seid, fahrt nach Edinburgh, das ist unvermeidbar. Es gibt diese eine Straße, die Victoria Street, die angeblich die Straße ist, an der sich die Winkelgasse in Harry Potter abgeguckt wurde. Es wurde wohl nie offiziell bestätigt, aber das sagt man eben so. Ja, und da gibt's dann eben auch diesen riesengroßen Harry Potter Fanshop. Ich glaube, mit allen Fanartikeln, die es überhaupt auf der ganzen Welt gibt, zu kaufen, war irgendwie eine 300 Meter lange Schlange davor. Dann gibt es da dieses eine Restaurant, das hat ein Riesenschild davor stehen. Hier hat J.K. Rowling den ersten Teil von Harry Potter geschrieben. Und ich musste irgendwie auf Toilette und dachte, ich frage da mal, ob ich irgendwie auf Toilette kann. Und habe dann die Kellnerin nochmal gefragt, Entschuldigung, und hier soll das passiert sein? Weiß man das, dass sie das hier geschrieben hat oder erzählt man sich das nur? Und die meinte dann, naja, also das Originalrestaurant ist eigentlich auch abgebrannt. Man hat dann den gleichen Laden einfach hier an einem ganz anderen Ort nochmal errichtet. Und wenn wir ganz ehrlich sind, eigentlich steht hier nur noch der Tisch, an dem sie damals gesessen haben soll, als sie diesen Roman geschrieben hat. Whatever. Ich meine, die Frau ist umstritten genug, das muss man sich vielleicht auch einfach gar nicht angucken. Aber ich habe es an dieser Stelle zumindest mal erwähnt. Ach, es gäbe noch so viel zu Schottland zu erzählen, aber ich werde langsam heiser, ich merk's, und beende die Folge an dieser Stelle. Aber vielleicht hast du ja Lust, noch ein bisschen was zu erzählen. Also melde dich gerne bei mir auf Instagram. Unter Schlendern und Reisen findest du mich da. Also mich interessiert eigentlich alles. Warst du schon mal in Schottland? Was waren deine Highlights? Was hat dir vielleicht gar nicht gefallen? Was ist eine schöne Alternative zum Camper? Ich war jetzt nur mit dem Camper da. Vielleicht warst du per Anhalter da. Ich weiß es nicht. Erzähl's mir sehr gerne. Ich freue mich, mit dir zu quatschen. und sage danke, dass du bis hierhin zugehört hast. Es ist wirklich keine Selbstverständlichkeit für mich, dass ihr diese Folgen bis zum Ende durchhört. Also vielen Dank und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und zum Schluss lasse ich die wunderbar schottische Pappmusik jetzt einfach noch ein bisschen stehen. Enjoy und bis bald.